Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und willkommen.
Einen schönen guten Abend.
So viel Jung und Alt auch trennen mag, was sie eint, sind häufig Geldsorgen. Wer älter als 60 oder jünger als 30 ist, gehört zur Risikogruppe. Es geht um Schulden. Kein schönes Thema, aber eines, das Menschen zunehmend betrifft. Gut 5,5 Millionen Erwachsene können hierzulande laut Schuldneratlas ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Tja, und Schulden gibt es im Kleinen wie auch im Großen. Auch Deutschland ist tiefer im Minus als gedacht. Die ganze Nacht über hat der Haushaltsausschuss letzte Änderungen an den Budgets der einzelnen Ministerien vorgenommen, bei der sogenannten Bereinigungssitzung. Der Bundeshaushalt für 2026 sieht eine Neuverschuldung von fast 98 Milliarden Euro vor, 8 Milliarden mehr als geplant. Und zusammen mit den Krediten aus den Sondertöpfen für Bundeswehr und Infrastruktur wachsen die neuen Schulden auf 180 Milliarden. Nicole Konert über die Nacht der großen Zahlen.
Nervennahrung für Verteidigungsminister Pistorius, denn der Haushaltsausschuss des Bundestages lässt ihn gestern warten. Und warten und warten. 2 Stunden lang, bis er endlich drankommt und dann erklären muss, warum er so viel Geld nächstes Jahr braucht. Der Vorwurf der Opposition, Ausgaben für Verteidigung werden zwischen dem Bundesetat und einem Sondertopf hin und her geschoben. Seine Erklärung?
Der Kanzler hat neulich zu Recht gesagt, in Zeiten wie diesen und bei den Herausforderungen der Zukunft, die vor uns liegen, wird man nicht mit den Vorschriften und den Regelungen auf einer ruhigeren Zeit immer alles regeln können. Wir bewegen uns aber gerade aufeinander zu und ich glaube, die Instrumentarien funktionieren.
Im Stundentakt werden Ministerinnen und Minister vorgeladen, müssen warten, ihre Ausgaben erklären, damit der Haushaltsausschuss den Etat für 2026 über Nacht festzurren kann.
Ich freue mich, dass wir jetzt wirklich die Grundlage gelegt haben, dass wir im Sondervermögen mehr bauen können, dass wir wirklich auch investieren in unsere Städte, auch in den Sport.
Die ganze Nacht wird gerungen um zusätzliche Gelder, ja Schulden. Nochmal 3 Milliarden mehr für die Unterstützung der Ukraine oder nochmal 1,7 Milliarden mehr für die Pflegeversicherung. Am Ende 2 hohe Zahlen. 98 Milliarden neue Schulden für den Haushalt 2026 mit allen Sondertöpfen wie zum Beispiel für Infrastruktur mehr als 180 Milliarden. Die Opposition alarmiert. Es werde
damit fast jeder dritte Euro aus Schulden finanziert. Also so eine hohe Schuldenquote hat Deutschland selten gesehen.
Es wird so sein, dass sich die Zinszahlungen für unser Land mehr als verdoppeln. Das wird immer mehr und das wird natürlich eine Belastung des Haushaltes.
Und es ist etwas anders gestern in der Nacht der Haushaltsberatung. Denn ein paar Meter weiter im Bundestag kommen die Spitzen der Koalition zusammen, verkünden plötzlich weitere kostspielige Maßnahmen. Die Opposition findet das
eine Unverschämtheit.
Denn die Koalition beschließt Vergünstigungen für die energieintensive Industrie, den Industriestrompreis. Oder die Absenkung der Luftverkehrssteuer, also Hilfen für die Luftfahrtbranche. Die Grünen befürchten, dass nun weniger Geld für Verkehrsprojekte da ist.
Ich gehe davon aus, dass da dann die Investitionen wieder in den Blick geraten werden, die dann nicht umgesetzt werden, weil der Bonus des Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden steigen muss. Also es ist wirklich an Absurdität nicht zu überbieten, diese finanzielle Operation.
Wer soll diese plötzliche Senkung der Luftverkehrssteuer denn bezahlen? Der Verkehrsminister müsse eben sparen, heißt es am Morgen von der Union.
Ob das möglich ist, ist ja gestern der Verkehrsminister auch gefragt worden. Sie können sich vorstellen, dass er da nicht so euphorisch war.
Euphorie am Morgen generell nicht zu merken. Stattdessen müde Gesichter. Nach 15 Stunden Haushaltsberatungen bis 5.40 Uhr am Morgen.
Dann fragen wir noch mal nach bei Nicole Konert in Berlin. Nicole, also keine Euphorie, stattdessen noch mehr Schulden. Wie erklärt das eigentlich die Regierung?
Naja, man muss sich das nachts auf diesen Haushaltsbereinigungssitzungen, so heißt es ja, so vorstellen. Es ist ein bisschen wie ein Basar. Es gibt so einen Spielraum, was man eben noch an Schulden machen kann. Und dann wird also gefeilscht, wer kriegt was, wo ist wirklich, wo brennt es und wer setzt sich durch. Und man war sich einig, also gerade beim Thema Pflegeversicherung möchte man stabile Beiträge, man möchte nicht noch mehr hohe Kosten. Und deswegen muss man noch mehr Schulden aufnehmen. Da war man sich einig. Aber dann fing die Fälscherei an, wenn also mehr Milliarden also noch für die Pflegeversicherung ausgegeben wird, was kann man denn machen, damit die Menschen vor Ort es auch spüren. Dann wurde dann plötzlich wieder über eine Sportmilliarde gesprochen, auch die Sanierung von Schwimmbädern, da soll es jetzt extra auch nochmal Geld geben. Und so geht das hin und her nachts. Und dann kamen eben auch noch diese weiteren kostspieligen Maßnahmen hinzu, also Industriestrompreissubventionen und auch die Luftfahrtbranche. Also da war einiges los gestern in der Haushaltsbereinigungssitzung, sodass man sehr, sehr lange diskutiert hat und sehr lange verhandeln musste. Und die Erklärung ist einfach, wir müssen jetzt gucken, wo es als erstes brennt. Das ist die Industrie, das ist auch die Pflegeversicherung. Deswegen hat man mehr Schulden aufgenommen.
Also es sind sowieso ohnehin schwierige Zeiten. Aber warum fällt es der Koalition so schwer, sich auf Reformen zu einigen?
Ja, man kann schon sagen, es ist ein bisschen so die Politik der kleinen Schritte. Wo brennt es als erstes? Da wird jetzt gerade gelöscht. Und es wird ja immer wieder von einem Gesamtpaket, das geschnürt werden soll, gesprochen. Also was passt da rein an Reformen? Und das sind eben sehr große, kostspielige Reformen, wo man wirklich einschneidende Maßnahmen ergreifen müsste. Also die Sozialstaatsreform, die Bürgergeldreform und eben auch die Rentenreform. Und da knirscht es ja gerade kräftig in der Koalition. Also man kriegt einfach mit, dass die junge Gruppe der Union einfach nicht bereit ist, jetzt zum Beispiel einem Rentenpaket zuzustimmen. Es gibt Kommissionen, die schon wochenlang auch über Rentenreform, Sozialstaatsreform und so weiter diskutiert. Also es sind sehr große Einschnitte, die sie sich im Moment einfach noch nicht trauen zu beschließen, auch wirklich umzusetzen. Und das wird jetzt daraufhin verwiesen, naja, bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es ja noch in manchen Koalitionsausschüssen bis dahin, uns zu einigen, wie wir diese Reform jetzt umsetzen wollen.
Ja, bis Weihnachten ist noch ein bisschen, aber so lange dann auch nicht mehr. Nicole Kronert, vielen Dank nach Berlin. Es fehlen gerade mal 9.529 Stimmen, die dem Bündnis Sarah Wagenknecht zum Sprung ins Parlament verholfen hätten. Stattdessen scheiterte das BSW bei der Bundestagswahl denkbar knapp an der 5%-Hürde. Aber die Partei hofft darauf, die doch noch zu nehmen, auch ein Dreivierteljahr nach der Wahl. Das Bündnis vermutet Fehler und fordert eine Neuauszählung. Für das Anliegen zuständig ist der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags, der insgesamt mehr als 1.000 Einsprüche gegen die Bundestagswahl behandeln muss. Der des BSW ist wohl der brisanteste. Denn sollte die Partei tatsächlich genügend Stimmen zusammenbekommen und nachträglich in den Bundestag einziehen, würde die Koalition ihre Mehrheit verlieren. Dem BSW dauert die Arbeit des Ausschusses nun viel zu lang. Der Vorwurf: Verschleppung. Alexander Budweg.
Knapp 9 Monate ist die Bundestagswahl nun her. Eine Wahl im Februar, ungewöhnlich für den Bundestag. Ungewöhnlich knapp war auch das Ergebnis für das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ja, und beim BSW steht weiterhin eine 4,9.
Am Ende fehlen der Partei nur 0,019 Prozentpunkte für den Einzug ins Parlament. Seitdem kämpft Sarah Wagenknecht für eine Neuauszählung der Bundestagswahl.
Stimmen von uns wurden anderen Parteien zugeordnet oder zu Unrecht als ungültig gewertet. Das sehen wir daran, dass es ja ganz punktuell Überprüfungen gab vor dem amtlichen Endergebnis. Von diesen Überprüfungen haben wir mehr profitiert als alle anderen Parteien zusammen.
Und tatsächlich, in manchen Wahllokalen wurde etwa wegen des knappen Ergebnisses nochmal nachgezählt. Am Ende fehlten dem BSW aber weiterhin rund 9.500 Stimmen für den Einzug ins Parlament. Die aufgedeckten Fehler wiegen schwer, sagt der Soziologe Michael Hartmann, der Wagenknechts Forderungen unterstützt.
In den letzten 4 Jahren ist der Anteil derjenigen, die nicht mehr an den korrekten Ablauf von Wahlen glauben, um mehr als das Dreifache gestiegen. Wie das in der Tendenz dann weitergeht, kann man in den USA sehen und wie gefährlich das ist.
Die Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger hält dagegen. Sie schätzt die Erfolgsaussichten des BSW auf Neuauszählung als gering ein.
Es reicht nicht, einen Verdacht zu haben. Es reicht nicht zu sagen, aber es könnten doch noch Stimmen auftauchen. Es reicht auch nicht, dass das Ergebnis knapp war. Man muss wirklich konkret darlegen, dass es zu Fehlern gekommen ist im Auszählungsprozess.
Für die Überprüfung der Wahl zuständig ist laut Grundgesetz zunächst der Bundestag selbst. Genauer gesagt, der Wahlprüfungsausschuss, der hier in Saal 4800 tagt. Zuletzt allerdings vor 10 Wochen, weshalb das BSW dem Gremium vorwirft, die Prüfung zu verschleppen. Ausschussmitglied Carsten Müller will das so nicht stehen lassen.
Es gibt das Gegenteil von Verzögerung, sondern maximale Beschleunigung. Ich halte das auch für wichtig und richtig. Aber der Sachverhalt ist umfassend.
Auch die Opposition sieht keine Anzeichen für Verzögerungen. Wagenknechts Mutmaßungen würden dem Ansehen des Parlaments schaden.
Was da nicht hilfreich ist, ganz ehrlich, ist, wenn sozusagen darüber spekuliert wird und es da so ein Geraune gibt, das ist sowieso alles irgendwie nicht richtig gelaufen. Also das stärkt nicht das Vertrauen in freie und geheime Wahlen und das gilt es ja gerade zu schützen und deswegen wird ja eben auch so intensiv geprüft.
Im Dezember will der Ausschuss seine Prüfung abschließen. Sarah Wagenknecht hat bereits angekündigt, vors Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen, sollte es keine Neuauszählung geben.
In die Ukraine, die vor ihrem 4. Kriegswinter steht und in der vergangenen Nacht eine der heftigsten russischen Angriffswellen erlebt hat. Nicht nur, aber vor allem die Hauptstadt Kiew wurde zum Ziel. Nach ukrainischen Angaben sind mindestens 8 Menschen getötet und mehr als 35 weitere verletzt worden. Die Ukraine meldete Angriffe durch mehr als 400 Drohnen und 18 Raketen. Dazu Wassily Golot in Kiew. Wassily, du bist in einem besonders zerstörten Teil der Stadt. Wie lässt sich die aktuelle Situation nach den jüngsten Angriffen beschreiben?
Die Situation ist die, dass Russland auch am heutigen Abend die Ukraine mit Raketen angreift. Die Rettungsarbeiten, die hier laufen, mussten deswegen auch am Abend unterbrochen werden. Das Gebäude hinter mir, dort ist in der vergangenen Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden eine russische Drohne eingeschlagen. Mindestens 6 Menschen, das ist der aktuelle Stand, die gestern noch friedlich in diesem Haus zu Abend gegessen haben, sich ins Bett gelegt haben, sind jetzt tot. Die Rettungskräfte suchen aber weiter in der Hoffnung, niemanden mehr in diesem Gebäude zu finden, der das Leben verloren hat. Insgesamt wurden mehr als 30 Menschen verletzt. Also es war ein massiver Angriff, der verschiedene Teile der Hauptstadt getroffen hat. In fast jedem Stadtteil sind Wohnhäuser beschädigt worden und das ist einfach ein sehr, sehr großes Ausmaß, das die Zivilbevölkerung hier getroffen hat.
Wassily, Russland hat in den vergangenen Wochen verstärkt die Energieinfrastruktur angegriffen. Was sind bisher die Folgen?
Die Folge ist die, dass es nicht genug Energie gibt für die Menschen. Es gibt nicht genug Strom, um alle Haushalte gleichzeitig zu versorgen. Und die Folge ist, dass zum Beispiel morgen in fast allen Regionen Menschen sich darauf einstellen müssen, dass sie zwischen 1,5 bis 3,5 Stunden lang, womöglich auch länger, keinen Strom haben. Das bedeutet, sie müssen sich überlegen, wann kochen sie das Essen, wann waschen sie Wäsche, wie planen sie das in ihren Alltag ein. Und die Befürchtung ist eben, dass diese russischen Angriffe weitergehen, dass noch weniger Energie zur Verfügung steht, dass die Menschen im Dunkeln sitzen, in einem kalten Winter, es ist jetzt schon kalt in der Ukraine, ohne Wärme und auch ohne Wasser. Und es ist eine wirklich sehr, sehr dramatische Lage, in der sich die Menschen hier befinden.
Wassily Golot, vielen Dank für diese Schilderung. Danke nach Kiew.
Dankeschön.
Und wir bleiben in der Ukraine und gehen nach Tschernobyl, auf ukrainisch Tschernobyl, wo sich 1986 die Atomkatastrophe ereignete. Das Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks ist seit Kriegsbeginn weitgehend sich selbst überlassen. Im Februar dieses Jahres traf eine russische Drohne den Schutzmantel über Reaktorblock 4. Es kam zu einem Brand, der erst Wochen später gelöscht werden konnte. Behörden suchen nach Wegen, das entstandene Loch in der Schutzhülle zu schließen, bislang aber vergebens. Tschernobyl liegt im Norden der Ukraine. Das Gebiet gilt seit 1986 als verseucht und ist gesperrt. In der Schutzzone befindet sich auch ein verstrahlter Kühlteich, der durch einen Staudamm gesichert ist. In dem Sperrgebiet untersuchen ukrainische Wissenschaftler die Auswirkungen der Strahlung, mittlerweile ohne weitere Hilfe und unter extremen Bedingungen. Susanne Peterson.
Wir sind unterwegs in der Sperrzone von Tschernobyl. Radioaktiv verseucht, Frontgebiet, wochenlang russisch besetzt, weitgehend vermint und immer wieder unter Beschuss. Hier, nur wenige Kilometer von Belarus entfernt, arbeiten ukrainische Wissenschaftler weiter unter extrem gefährlichen Bedingungen. Dieser ehemalige Kühlteich ist eines der radioaktiv am stärksten verseuchten Gewässer der Welt. Denn wir stehen nur wenige Kilometer von dem beschädigten Kernreaktor entfernt. Im Schlamm dieses radioaktiv verstrahlten Teichs liegt eine Gefahr für Tausende. Sollte der Schlamm in den naheliegenden Fluss gelangen, sogar für die Menschen im nicht weit entfernten Kiew. Wir erhielten beispielsweise den Auftrag zu berechnen, was mit Kiew geschehen würde, falls dieser Damm dort vorne brechen sollte. Wenn also russische Marschflugkörper oder schwere Drohnen ihn angreifen, beschädigen oder zerstören würden. Und das ganze verseuchte Wasser in den Hauptfluss überläuft und dann weiter in Richtung Kiew fließt. Eine große Gefahr: Die Sperrzone liegt seit Beginn des russischen Großangriffs im Flugkorridor russischer Raketen und Drohnen, die Richtung Hauptstadt fliegen. Viele werden hier abgeschossen, ihre Trümmer fallen in das radioaktiv belastete Gebiet. Immer wieder kommt es auch zu direkten russischen Einschlägen, das zeigt eine Drohnenattacke aus diesem Jahr auf den Schutzmantel des zerstörten Reaktors. Der Treffer einer russischen Drohne hat dazu geführt, dass die Folgen untersucht wurden und dass die Schutzhülle schnellstmöglich repariert werden muss. Sie hat aufgehört, ihre Funktion zu erfüllen. Die Situation ist extrem gefährlich, weil die Schutzhülle jetzt nicht mehr dicht ist. Doch seit Russland vor fast 4 Jahren die gesamte Ukraine überfallen hat, stehen die ukrainischen Wissenschaftler weitgehend allein da. Früher arbeiteten sie hier mit internationalen Teams aus Japan, Deutschland, der EU, um Strahlung zu messen und Risiken zu bewerten. Jetzt sind Partner weg, Projekte gestoppt, Gelder versiegt. Das spüren sie auch hier im Eco-Center-Labor mitten im Sperrgebiet. Alles ist ein bisschen anders. Nicht alle Orte, an denen zuvor Proben entnommen wurden, können beispielsweise noch betreten werden. Es gibt Minen, überall ist auch Militär. Das ist natürlich schwierig für unsere Arbeit, aber Gott sei Dank können wir noch etwas arbeiten. Etwas haben wir entmint, wo wir können, nehmen wir Proben, wo es nicht geht. Naja, wir verstehen das. Die Arbeit der Wissenschaftler ist wichtiger denn je. Nur aktuelle Messdaten zeigen, welche Auswirkungen Einschläge oder Brände auf Umwelt und Bevölkerung haben. Die wichtigste Arbeit, die in der Sperrzone durchgeführt wird und wurde, besteht darin, die Freisetzung radioaktiver Substanzen außerhalb der Zone zu verhindern. Und das ist eine notwendige Arbeit. Es ist wichtig, dass die aktuellen Daten und Werte dauerhaft überwacht werden. Doch auch das Team vor Ort schrumpft, sagen sie mir. Viele Mitarbeiter sind im Ruhestand, ins Ausland geflohen oder verteidigen an der Front. Diejenigen, die geblieben sind, sichern weiter wichtige Strahlungsdaten. Tschernobyl, der Ort einer ungeheuren atomaren Katastrophe, steht heute für Durchhalten im Ausnahmezustand.
Während die Welt in Brasilien gerade über das Klima konferiert, bei der Weltklimakonferenz, lohnt bei dem Thema auch ein Blick nach China. Denn weltweit verursacht die Volksrepublik die höchsten CO2-Emissionen, obwohl Chinas Wirtschaft ja schon eine ganze Weile etwas an Tempo verloren hat. Und auch wenn der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase hoch ist, nimmt China erneuerbare Energien und die entsprechenden Technologien immer stärker in den Fokus und baut diese aus. Ein Weg der Transformation und zu mehr Klimaschutz oder doch rein wirtschaftliches Kalkül der chinesischen Führung? Marie von Mallinckrodt.
Es wirkt ein wenig surreal. Spiegel werden ordentlich geputzt. Mitten in der Wüste Gobi sollen sie die Sonnenstrahlen bündeln und auf diesen Turm reflektieren. Nach Staatsangaben steht hier das leistungsstärkste Solarthermiekraftwerk der Welt. Der Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken hat sich zwischen 2022 und 2024 verdreifacht. Momentan machen alle erneuerbaren Energien ca. 37% der Stromerzeugung aus, Kohle immer noch mehr als die Hälfte. Das Land setzt weiter massiv auf Kohle, baut sogar Kapazitäten aus, aus Sorge vor Engpässen. China ist der größte CO2-Emittent der Welt, der Ausstoß aber steigt seit Monaten schon nicht mehr an. Greenpeace hat mehr als 80 Mitarbeiter in Peking, die unter strenger Aufsicht der kommunistischen Partei arbeiten. Es bräuchte einen klaren Zeitrahmen für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohle. Die Lokalregierungen müssen mehr tun, so die Ostasien-Expertin von Greenpeace. Sie müssen ehrgeizigere Ziele für die Erneuerbaren festlegen, nicht nur in Bezug auf die Kapazität, sondern auch hinsichtlich der Strommenge, die ins Netz eingespeist wird. Der Greentech-Sektor macht rund ein Viertel des chinesischen Wirtschaftswachstums aus. Denn China exportiert sehr viele E-Autos, Batterien und Solarzellen. Jede zweite Solarzelle geht ins Ausland, staatlich geförderte Massenware. Einer der größten Importeure weltweit ist dieses Jahr Pakistan. Ein Beispiel grüner Transformation in einem Entwicklungsland. Belinda Schäpe forscht in London zu Chinas Ambitionen in der Klimapolitik. Es gebe eine Veränderung im globalen Machtverhältnis. Traditionelle Öl- und Gasstaaten werden durch den Elektrostaat China herausgefordert, so die Expertin.
Chinas Produktion in Solarzellen, aber auch in anderen grünen Technologien hat dazu geführt, dass die Preise zwischen 60% und 90% gesunken sind. Das macht es natürlich sehr viel attraktiver für Länder, diese auszubauen und hat auch die Energiewendepläne in vielen Ländern beeinflusst.
Klimaschutz ist für die chinesische Staats- und Parteiführung in erster Linie ein Geschäftsmodell und weniger ein Wert an sich. Und das bedeutet eben nicht automatisch, dass es etwa bei der jetzt stattfindenden Weltklimakonferenz eine Führungsrolle übernimmt.
Zu einem Geldregen würden die meisten wohl nicht Nein sagen, oder? Und auch nicht zu einer Investition, die sich garantiert lohnt. Aber wie diese tätigen? Tipps bei der Geldanlage geben auch sogenannte Finfluencer, also Finanzinfluencer, die vor allem junge Menschen im Blick haben. Nur was die Finfluencer in ihren Social-Media-Inhalten empfehlen, das führt nicht zwingend zum großen Geldsegen und auch nicht zum Geldregen. Denn auch hier kann sich hinter Hochglanzvideos eine Betrugsmasche verbergen. Wie sich seriöse von unseriösen Angeboten unterscheiden lassen, dafür werden inzwischen Schulungen angeboten. Wiebke Schindler.
Passives Einkommen, das heißt ja, dass ich keinen Finger mehr rühren muss und trotzdem.
Wem kann man trauen und wem nicht? Beim Thema Geld gar nicht so leicht zu durchschauen. Die sozialen Netzwerke sind voll mit sogenannten Finfluencern, also Influencern, die Tipps geben zu Finanzen.
In diesem Video will ich dir zwei Methoden zeigen, mit denen du wirklich 100 Euro pro Tag online verdienen kannst.
Auch ihnen werden solche Videos angezeigt. Diese Berufsschüler aus Jena machen heute einen Workshop, um unseriöse Finanztipps im Netz besser erkennen zu können. Schnell wird klar, Videos können gut gemacht sein, wirken oft professionell und trotzdem kann sich dahinter Betrug verbergen. Viel Geld mit wenig Risiko in nur wenigen Klicks, das klingt oft zu schön, um wahr zu sein und ist es in der Regel auch.
Vertrauen würde ich ihr nicht unbedingt mit meinem Geld, aber sie klingt halt schlau.
Das Thema Finanzen tauche in den Lehrplänen der Schule kaum auf, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern.
Zahlen zeigen, dass die Verschuldung unter jungen Menschen steigt. Das heißt, finanzielle Kompetenzen sind extrem wichtig und deshalb gehört finanzielle Bildung natürlich auch an die Schule.
Finden hier übrigens auch die Schülerinnen und Schüler.
Ich finde das sehr wichtig, weil wir hier im Grunde nicht wirklich darauf vorbereitet werden. Und besonders, wenn jetzt wir in einer Berufsausbildung, wenn du gerade frisch aus der Schule kommst und das erste Mal Geld verdienst, ist es doch relativ schwierig, damit umzugehen.
Ich finde es sehr, sehr gut, einfach um zu wissen, weil man kann sich so schnell täuschen lassen. Man hat es ja gesehen, so vor uns bei den Videos, man vertraut vielen, glaube ich, viel zu schnell.
Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen beobachtet, dass junge Menschen vor allem beim Thema Altersvorsorge den Kopf in den Sand steckten.
Die jungen Leute sind nicht so gut aufgestellt, was das Wissen angeht. Das zentrale Wissen, was sie haben, sie wissen, dass es nicht reichen wird mit der gesetzlichen Rente. Und sie schütten dann oft das Kind ein bisschen mit dem Bade aus und sagen, das wird sowieso alles Mist. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll.
Sinnvoll sei, früh anzufangen mit der Finanzbildung. Das haben die Schülerinnen und Schüler aus Jena heute gemacht, abseits dubioser Finanzvideos. Die Workshops bietet die Verbraucherzentrale bundesweit an Schulen an.
Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Nachrichten des Tages und mit dir, Susanne.
Am Kölner Hauptbahnhof halten normalerweise 1.300 Züge pro Tag. Aber jetzt steht diese Drehscheibe weitgehend still. Die Bahn hat um 21 Uhr alle Gleise für den Fern- und Regionalverkehr gesperrt. 10 Tage lang fährt nur die S-Bahn. Der Grund sind Bauarbeiten für ein neues Stellwerk. Angeschlossen wird es aber, anders als ursprünglich geplant, voraussichtlich erst im Frühjahr. Die Dokumentation über Donald Trump bleibt für die BBC eine massive Belastung. Der britische Sender hatte darin eine Rede des US-Präsidenten vor dem Sturm auf das Kapitol in einer journalistisch unzulässig geschnittenen Form gezeigt. Die BBC hat den Fehler eingeräumt und sich jetzt auch förmlich bei Trump entschuldigt. Eine Entschädigung will sie aber nicht zahlen. Trump droht mit einer Milliardenklage. Im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Doppeldeckerbus erfasste an einer Haltestelle eine wartende Menschenmenge. Nach vorläufigen Angaben der Behörden gibt es mehrere Tote und viele Verletzte. Der Busfahrer wurde festgenommen. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Hinweise auf ein terroristisches Motiv gibt es nicht. Die Gewalt in der sudanesischen Stadt Al-Fashir hat tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Jetzt hat der UN-Menschenrechtsrat in Genf eine Untersuchung in Auftrag gegeben. UN-Menschenrechtskommissar Türk sagte, seit die RSF-Milizen Al-Fashir erobert hätten, sei es zu Massentötungen, Hinrichtungen und sexueller Gewalt gekommen. Eine Kommission soll die Verantwortlichen ermitteln. Das Welternährungsprogramm kündigte an, seine Hilfe für die mehr als 80.000 Flüchtlinge auszuweiten.
So, wir machen einen großen Sprung. Einem strahlenden Lächeln wie diesem ist wohl kaum etwas entgegenzusetzen. Es ist ansteckend und ziert jedes Foto. Doch dass Mensch wie Tier in der Porträtfotografie immer was zu lachen hatten, das lässt sich jetzt wirklich nicht behaupten. Lange hatte der Porträtierte ernst reinzuschauen oder nachdenklich. Zähne zeigen, das kam erst spät in Mode. Das Kölner Museum Ludwig erzählt in einer neuen Ausstellung von der Geschichte des Lächelns in der Fotografie. Die beginnt morgen und Jens Eberl konnte sich schon mal umsehen.
Ein Lächeln kann doch so sehr den Tag versüßen. Auf den Fotos heutzutage kein Problem. Da wird gestrahlt, was das Zeug hält. Die Welt ist im Selfie-Modus.
Ich glaube, wir sind eh alle ein bisschen zu negativ geworden. Und ein bisschen mehr Lächeln würde keinem schaden.
Zeigt ja auch den Charakter eines Menschen. Die Sympathie.
Normalerweise habe ich ein Pokerface. Auf Fotos lache ich nicht so viel. Dann hätte er auch gut in diese Zeit gepasst. Wenn man mehr als 100 Jahre zurückspringt, geht es auf Fotos deutlich ernster zu. Die Ausstellung Smile im Kölner Museum Ludwig zeigt, wie sich Gesichtsausdrücke auf Fotos im Laufe der Jahrhunderte verändert haben.
Wir wissen, im 18. Jahrhundert war es eher okay, Gefühle nach außen zu zeigen. Im 19. eher blieb man reserviert und wollte das nicht so. Und im 20., 21. kennen wir es dann doch wieder, dass Gefühle nach außen wieder getragen werden. Man lächelt, man weint, man teilt Gefühle.
Kuratorin Miriam Swast geht aber davon aus, dass die Menschen nicht unglücklicher waren, nur weil sie so ernst schauen. Manchmal war es auch ein Ausdruck von Macht oder Reichtum, manchmal gab es aber einfach nur technische Gründe. Bei längeren Belichtungszeiten musste man lange stillhalten. Ausgerechnet die Werbung bringt dann wieder Fröhlichkeit auf die Fotos. Hier wird gelacht, um das Produkt gut verkaufen zu können.
Es gibt tatsächlich Untersuchungen, wie erstens die Werbung der Fotoindustrie, aber dann eben alle andere Werbung auch tatsächlich von Menschen kopiert wird und als natürlich angesehen wird, dass wir am Geburtstag fotografiert werden und wahnsinnig lachen dabei, auch wenn der Geburtstag vielleicht gar nicht so doll ist. Also das sind Bilder, die wir vorgelebt bekommen und die wir nachspielen.
Und auch bei Social Media wird nachgespielt, beziehungsweise heute nennt man das dann Challenge. Die Herausforderung ist es, die unterschiedlichsten Gesichtsausdrücke und Grimassen zu machen.
Social Media ist im Grunde nur die Fortsetzung von allen anderen Massenmedien, die es davor gab. Wir sehen den Einfluss des Stummfilms, wir sehen den Einfluss von Illustrierten und Zeitungen, von Fernsehen und jetzt eben von Social Media. Und auch da können wir ganz klar erkennen, dass es gewisse Normen gibt, gewisse Lächeltypen auch, die sich durchsetzen oder dann auch wieder verabschieden.
Auch wenn es sich verändert, das Lächeln bleibt mal so oder so, weil es eben den Tag versüßt.
Autor, Ausbilder, Schauspieler, Produzent, Regisseur. Haag Bohm war alles und in allem meisterlich. Nicht umsonst meint sein Schüler und Freund, Regisseur Fatih Akin, aus Anlass seines Todes heute: Der Leuchtturm ist erloschen. Haags Seele atmet in seinem einzigartigen Werk weiter. Mit Haag Bohm geht ein Filmemacher, der buchstäblich Geschichte geschrieben hat. Er wurde 86 Jahre alt. Tim Dietrichs und Jan-Peter Gerkens blicken auf sein Leben zurück.
Hier auf der kleinen Nordseeinsel Amrum ist Haag Boom groß geworden, als Kind von Nationalsozialisten. Seine Erlebnisse aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurden kürzlich im Kinodrama Amrum von Regisseur Fatih Akim erzählt.
Wir werfen nur Ballast ab.
Kommt Vater jetzt in das Haus?
Wer kommt so da rauf?
Weil der Krieg bald vorbei ist.
Wir zahlen wir beide zusammen ab.
Spinnst du?
Kannst ja da bleiben, wenn du Muffen hast.
Um die große Freiheit, die er selbst als Kind nicht hatte, ging es in seinen Filmen mit den jugendlichen Helden. Wie in Nordsee ist Mordsee oder auch in Schick von seinem Freund Fatih Akim, zu dem Boom das Drehbuch schrieb.
Wo wollt ihr eigentlich hin?
In die Walachei.
Das ist genau meine Richtung.
Als Mitbegründer des Filmverlags der Autoren in München leistete er ab 1971 Basisarbeit für den neuen deutschen Film. Mit dem Fest der Filmemacher war er einer der Initiatoren des Hamburger Filmbüros.
Hier, das ist so eine Brutstätte, das ist so ein Komposthaufen, aus dem heraus wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren die Hamburger Filmkultur entstehen wird.
2003 war er Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie, die ihn später für sein Lebenswerk auszeichnete.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für ein Gefühl ist, hier zu stehen und in aller Öffentlichkeit von Fatih gelobt zu werden.
Neben dem Film spielte auch seine Familie eine große Rolle in seinem Leben. Seine 6 Kinder bezeichnete er als das größte Glück seines Lebens. Haag Boom, dort, wo er die meiste Zeit gearbeitet hat, in Hamburg, ist er heute gestorben.
Und wir haben noch den Blick aufs Wetter. Sven, wie sind die Aussichten am Wochenende? Sag es uns.
Und da muss ich klare Worte sprechen. Wer Regen mag, wird sich darüber freuen. In der Nordhälfte kann man gut nass werden. Da regnet es anhaltend, vor allen Dingen am morgigen Sonnabend. Im Süden ist anfangs noch die Warmluft. Und zu Beginn der neuen Woche, das ist dann Kalenderwoche Nummer 47, zweite Novemberhälfte, wird es auch relativ novembrig. Das war die Kurzvariante. Variante heißt das Wort. So, jetzt ist es auch gelungen. Das Tief liegt hier westlich von Europa und draußen auf dem Atlantik. Von Süden kam heute noch mal sehr warme Luft. In Fischen im Allgäu heute 22,2 Grad an einem 14. November. Aber hier sieht man schon, Polarluft macht sich auf den Weg in unsere Richtung. Dazwischen die Luftmassengrenze. Wir gucken auf den Trend München. Heute gab es in München fast 20 Grad und da geht's runter. Anfang der Woche nur noch 4 und danach möglicherweise noch kälter. Jetzt nehmen wir die Unsicherheiten, die Sie hier in dem Trend kennen, mal raus, machen den Trend gelb. Einfach, dass Sie ihn unterscheiden können von dem jetzt grünen Trend für Hamburg. Das hat nichts mit den Temperaturen zu tun. Sie sehen nur, hier ist es über das Wochenende schon kalt in der Nordhälfte. Und dann gleichen sich die Werte wieder an. Der Wetterablauf ist so an der Luftmassengrenze. Da gibt es den Regen, vor allen Dingen jetzt von Niedersachsen bis nach Brandenburg, nördlich davon ein bisschen Regen. Von Südwesten kommt neuer nach, nachdem es vorübergehend ein bisschen aufgehört hat. Temperaturen sind dann morgen früh, gerade im Norden und im Südosten, bei 2 bis 7 Grad gelegen. Sonst sind es meistens 8 bis 13 Grad. Morgen in Richtung Nachmittag wird es dann allerdings so sein, dass wir nochmal von Nordrhein-Westfalen runter hier bis zum Bayerischen Alpenrand 15 bis 18 Grad erleben. Im großen Rest aber nur noch 5 bis 10 Grad. Das ist die Wirkung der Luftmassengrenze. Dann gucken wir auf einen Sonntag, wo es in der Osthälfte vorübergehend noch mal ein bisschen wärmer werden kann, bis 12 Grad. Im Norden nur noch 7, im Südwesten 15 und für alle kühler der Montag. Und da, Jesse, kann es dann auch sein, dass wir Graupelschauer und auch die ersten Schneeregenschauer.
Ich will mich gar nicht beschweren. Ich habe dich gebeten, dass du uns die Wahrheit sagst und du hast uns die Wahrheit gesagt. Danke, Sven.
So geht das.
Danke dafür.
Gerne.
Das waren die Tagesthemen zum Start ins Wochenende. Hier im Ersten geht's weiter mit Krimi.
Ja, und im Tatort ermitteln diesmal die Münchner Kommissare.
Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Juliani Harika-Sen. Wir sagen für heute Tschüss. Synchron.